ARD.
Die USA unter Trump, was macht das mit Deutschland? Dazu gab es heute eine Regierungserklärung von Kanzler Merz und sehr viele andere Meinungen auch noch im Bundestag.
Der Iran unter Druck, die USA schicken Flugzeugträger, die EU verschärft Sanktionen und die Türkei befürchtet eine Massenflucht.
Die Ukraine unter Dauerbeschuss, fast 200 Millionen Euro Winterhilfe aus Brüssel sollen jetzt helfen, dass weniger Menschen frieren müssen.
Und Ost-Jerusalem unter Netanyahu, wie palästinensische Familien aus ihren Häusern vertrieben werden und von wem.
Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, dem 29. Januar um 16.30 Uhr.
Ich habe es satt, ständig diesen verhaltensauffälligen Flegel aus dem Weißen Haus in den Nachrichten zu erleben und hier sich mit seinen Äußerungen auseinanderzusetzen.
Tja, wer hat das nicht auch schon mal gedacht über US-Präsident, was der Fraktionschef der Linken Sören Pellmann da im Bundestag dort ausgesprochen hat?
Ach, jeden Tag dieser verhaltensauffällige Flegel in den Nachrichten. Ja, da gab es doch, ich sag mal, parteiübergreifendes Nicken heute bei uns in der Nachrichtenredaktion. Denn ob man das jetzt gut findet oder nicht, Donald Trump ist jeden Tag in den Nachrichten. Und was er sagt und was er macht, das verändert eben vieles, auch und gerade für Deutschland.
Ja, und darum ging es heute im Bundestag. Der Kanzler wollte erklären, wie Deutschland mit diesen neuen USA umgehen will. Dann wurde debattiert und dabei gab es dann am Vormittag auch die Rede von Pellmann mit dem Flegel-Zitat von eben.
Ja, genau, Tarek. Ne? Kuscheln Sie nicht länger, handeln Sie, war ein anderer Satz von Pellmann. Ja, was die Linke fordert, mag für viele erstmal nachvollziehbar klingen. Für die deutsche Außenpolitik, die ja allerdings über Jahrzehnte immer nur mit den USA gedacht wurde.
Ausnahme vielleicht der Irakkrieg. Viele erinnern sich sicher noch an unseren damaligen Außenminister Joschka Fischer. 2003 war das auf der Münchner Sicherheitskonferenz. I'm not convinced. Mhm. Ich bin nicht überzeugt, hat er da dem US-Verteidigungsminister Rumsfeld gesagt. Und er meinte damit die militärische Intervention im Irak.
Okay, Irakkrieg, fairer Punkt, stimmt. Aber auch da ist der Westen am Ende ja doch irgendwie zusammengeblieben. Jetzt allerdings hat man eher das Gefühl, wackelt alles durch Trump und seine Leute. Gleichzeitig ist im Osten Europas noch Krieg gegen die Ukraine. Und deswegen hat der Kanzler heute im Bundestag wieder dieses sowohl als auch versucht bei seiner Regierungserklärung zur Außenpolitik.
Zumal es ja bei der AfD auch Sympathien für Trump und Putin gibt, ja sogar einen regelmäßigen politischen Austausch.
Das kommt dazu und auch die AfD kam heute natürlich zu Wort im Bundestag, wie alle anderen auch, Demokratie. Sabine Henkel beginnt ihren Bericht aus dem Bundestag, aber mit dem Kanzler.
Der Bundeskanzler hat sich vor seiner Rede offensichtlich umgehört.
Viele Menschen befürchten den Verlust von Sicherheit und Ordnung.
So leitet Friedrich Merz seine Rede ein und versucht, Zuversicht zu vermitteln. In einer rauen Welt, in der die USA kein zuverlässiger Partner mehr sind und in der Europa selbstbewusster auftreten soll. Geschlossenheit ist ein Schlüsselwort seiner Rede.
Geschlossenheit ist ein Machtfaktor.
Geschlossenheit meint, dass die europäischen Staaten mit einer Stimme sprechen sollen. Zusammenhalten, um stark zu sein und um unabhängiger zu werden von den USA. Merz nennt die Freihandelsabkommen mit Lateinamerika und Indien. Und er äußert sich ungewohnt scharf zu Donald Trump, ohne ihn beim Namen zu nennen.
Wer in der Welt der Meinung ist, mit Zöllen gegen Europa Politik machen zu müssen, der muss wissen, und er weiß es jetzt, dass wir bereit und in der Lage sind, uns dagegen auch, wenn es nötig ist, zur Wehr zu setzen.
Bei aller bemühten Distanzierung will der Kanzler die USA als Partner aber nicht aufgeben, sondern die Hand reichen. Das sehen nicht alle im Parlament so. Der Linke Sören Pellmann hat es schlicht satt.
Ich habe es satt, ständig diesen verhaltensauffälligen Flegel aus dem Weißen Haus in den Nachrichten zu erleben und hier sich mit seinen Äußerungen auseinanderzusetzen.
Ganz anders Alice Weidel, AfD-Fraktion. Sie will sich sehr viel mehr mit Donald Trump auseinandersetzen.
Es ist ein Fehler, dass Sie sich dem von Donald Trump initiierten Friedensrat verweigern.
Diesem sogenannten Friedensrat will Trump selbst vorstehen, auf Lebenszeit, als Alleinbestimmer. Da mitmachen, das will nur die AfD. Die anderen suchen nach mehr Unabhängigkeit und Souveränität. Und Matthias Mirsch, SPD-Fraktionsvorsitzender, will sich nicht alles gefallen lassen.
Wir sind stark. Wir dürfen nicht den Bückling machen.
ähnlich die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann.
Und gerade vor dem Hintergrund der Gefährlichkeit müssen wir doch die Stärke Europas immer wieder nach vorne stellen. Denn das ist die Zukunft.
Und auch Jens Spahn, Vorsitzender der Unionsfraktion, sieht es ähnlich.
Die Geschlossenheit Europas ist unser größter Trumpf.
Und trotzdem will Jens Spahn, bekannt auch als Trump-Versteher, die USA nicht aufgeben. Denn eines, sagt Spahn, gibt es ohne die USA nicht: Sicherheit. Merz hatte zuvor in seiner Rede noch einmal betont, dass Europa sich selbst verteidigen können muss. Aber so weit ist es nicht. Und auch die wirtschaftliche Kraft für mehr Souveränität fehlt derzeit.
Wir stehen von mehreren Seiten unter Druck. Aber unter Druck kann eben auch viel Gutes entstehen.
Versucht Merz, den schwierigen Zeiten etwas Positives abzugewinnen.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel zur Debatte über die neue deutsche Außenpolitik in Zeiten von Donald Trump. Thomas, spätestens mit dem Thema Grönland, da haben ja alle gemerkt, dass sich Europa auf ja eigentlich nichts mehr verlassen sollte. Die Drohung, dass die USA Dänemark die Insel einfach wegnehmen, die ist jetzt erstmal vom Tisch. Das Thema Sicherheit in der Arktis aber noch nicht.
Nee, und zum ersten Mal hat sich die Arbeitsgruppe zur Lösung des Grönland-Konflikts getroffen, die da eingesetzt wurde. Der dänische Außenminister Rasmussen hat sich mit wichtigen Beamten aus den USA getroffen und sagt danach, der Dialog sei auf einem guten Weg, weitere Treffen seien vereinbart worden. Rasmussen hat aber auch gesagt, die Situation ist noch nicht gelöst.
Die Situation, das kann ja jetzt viel heißen. Was heißt denn das genau?
Also die Situation, wer auf Grönland und überhaupt in der Arktis bald das Sagen haben soll. Ne? Die USA bestehen ja immer noch darauf, da mehr Zugriff zu haben. Die Europäer konnten diesen angedrohten Anschluss an die USA, Klammer auf militärisch, Klammer zu, nur mit solchen Zugeständnissen verhindern. Also gemeinsame Lösungen im Rahmen der NATO suchen für mehr Sicherheit. Aber die USA wollen mehr Präsenz. Und wie dieses Modell jetzt aussehen soll, das verhandeln die Trump-Leute jetzt direkt mit Dänemark und Grönland und nicht etwa mit der EU oder mit unter den Partnern der NATO.
Apropos Verhandlungen, damit nämlich zum Thema Ukraine, denn auch da sitzt die EU ja nicht mit am Tisch. Die USA besprechen einen möglichen Waffenstillstand direkt mit Putin. Gibt es da einen neuen Stand?
Nicht wirklich. Sonntag soll es weitergehen in Abu Dhabi, zu dritt, trilateral, wie es so schön hieß, auch mit der Ukraine selbst dann halt. Russlands Außenminister Lavrov hat heute neue Bedingungen gestellt. Er will eine so wörtlich Moskau-treue Regierung in Kiew sehen. Sonst müsse man über Sicherheiten für die Ukraine gar nicht erst sprechen. Gleichzeitig wird auch weiter bombardiert, also in beide Richtungen, aber vor allem die Russen, die Ukrainer. Und da gab es heute auch wieder mehrere Tote.
Ja, und da habe ich eben auch nochmal geguckt. Bis minus 20 ja. Grad, gerade in Teilen der Ukraine, und dann Hunderttausende ohne Strom und Heizung. Frieren als Kriegswaffe, das wirft die EU dem Kreml ja vor.
Ja, der Verdacht liegt nahe, sage ich mal. Und das ist natürlich oder vermutlich Absicht, dass seit Wochen gezielt Energieanlagen beschossen werden. Die EU, wie du eben schon meintest, darf nicht mitverhandeln beim Waffenstillstand, versucht aber weiterhin zu helfen. Knapp 200 Millionen Euro Winterhilfe hat sie heute nochmal auf den Weg gebracht. 50 Millionen sollen direkt an den staatlichen Energieversorger gehen, mit der Hoffnung, dass das Geld schnell ankommt und dass dann auch wieder Wärme und Strom ankommen bei den Privatleuten, die mit ihren Kindern eben in eiskalten Wohnungen sitzen teilweise.
Anderer Krisenherd, aber zum Teil zumindest dieselben Protagonisten. Nur in diesem Fall sind sie sich einig. Die EU und die USA wollen mehr Druck auf das Regime im Iran machen. Zuletzt gab es wieder Proteste. Von tausenden Toten ist die Rede. Die USA drohen mit dem nächsten Militärschlag. Die EU hat heute neue Sanktionen auf den Weg gebracht. Und die EU-Außenminister setzen die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste der Europäischen Union. Das hat die Außenbeauftragte Kallas heute Nachmittag gesagt. Und das mit dem blutigen Vorgehen der iranischen Behörden gegen die jüngsten Proteste im Land begründet. Das ist ein Erfolg für die Opposition im Iran, so Helga Schmidt aus Brüssel.
Denn die Menschen, die da protestieren unter hohem Risiko, sie haben immer wieder gefordert, dass die Verantwortlichen für den Terror bestraft werden, auch von den Europäern. Das sind die Revolutionsgarden. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Ziele der islamistischen Regierung, der Mullah-Regierung. Und wenn diese Revolutionsgarden von den Europäern als Terror Terrororganisation eingestuft werden, dann können die Mitglieder nicht mehr an ihre Vermögenswerte in der EU ran. Sie können auch nicht mehr einreisen. Und vielleicht das Wichtigste ist, dass es keine diplomatischen Kontakte mehr mit ihnen gibt. Das könnte entscheidend sein in dem Moment, wenn das Mullah-Regime gestürzt werden sollte und es dann um die Nachfolge geht.
Unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt war das über die neuen Iran-Sanktionen der EU. Dazu noch zwei interessante Meldungen, die heute über den Ticker kamen, die ja zeigen, wie groß das Thema Iran noch werden könnte. Russland hat sich eingeschaltet, wie China ja einer der wenigen internationalen Partner, die der Iran noch hat. Und Russland hat die USA vor einem Angriff gewarnt, noch sei man diplomatisch mit Teheran nicht am Ende. Es geht da ja um das Atomprogramm. Und die zweite Meldung, die Türkei hat sich als Vermittler angeboten.
Interessant. Was will denn die Erdogan-Regierung? Was ist ihre Position in dem Konflikt?
Vor allem will sie keinen Krieg. Ne? Grenzt ja direkt daran. Ein türkischer Diplomat sagte heute in Ankara, wenn die USA bombardieren und das Regime in Teheran fällt, wird das massive Folgen haben für die komplette Region. Die Türkei hat eine über 500 Kilometer lange Grenze zum Iran. Fast 400 Kilometer sind schon mit einer riesigen Mauer gesichert. Und dieser Grenzschutz soll noch verstärkt werden, hieß es heute in Ankara, wenn es denn zu einem Regime-Change im Iran kommen sollte. Dann drohe der Bürgerkrieg und das könne dann nochmal zehntausende Menschen in die Flucht treiben. Und das möchte die Türkei auf keinen Fall.
Letztes Thema für heute, ein Blick in den Nahen Osten und konkret nach Ost-Jerusalem, besetzt von Israel seit 1967.
Ja, die rechtsradikalen Kräfte in der Regierung Netanyahu, die sehen das als sowas wie heiliges Land an, ähnlich wie Westjordanland, und wollen Ost-Jerusalem eben komplett für sich haben. Vor diesem Hintergrund war unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler im Stadtteil Silwan, wo eine Art Krieg im Kleinen läuft. Palästinensische Familien werden da aus ihren Häusern vertrieben, jüdische Siedler ziehen ein und hier ist seine Reportage.
Gleich neben Kayet Rajabis Haus ist jetzt eine Baustelle. Die neuen Nachbarn sind nicht willkommen, es sind jüdische Siedler. Das ist das Geräusch der Renovierungsarbeiten im Haus, das sie von den Familien Schweiki und Auda beschlagnahmt haben. Jetzt können Siedler da leben. Sie haben es vor etwa 3 Monaten beschlagnahmt. Kayet Rajabi wurde hier geboren, im Jerusalemer Stadtteil Silwan, nahe der Altstadt. An manchen Stellen im Viertel hat man einen guten Blick auf die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Seine Familie lebt hier schon seit fast 60 Jahren. Wir haben das Haus von einem jordanischen Offizier gekauft, nachdem wir aus der Altstadt weg mussten. Wir sind seit 1966 hier. Mein Vater hat hier geheiratet. Wir sind hier aufgewachsen, 8 Geschwister. Wir wurden hier geboren. Doch jetzt droht ihm, wie seinen Nachbarn, die Räumung. Ein israelisches Gericht hat entschieden, dass ein Trust, also eine Art Stiftung, Anspruch auf das Land hat, auf dem hier in Silwan mehr als 80 palästinensische Familien leben. Einige wurden bereits geräumt, sagt Amy Cohen von der Nichtregierungsorganisation Ir Amim, die sich um Fragen der israelischen Besatzung in und um Jerusalem kümmert. Allein in den letzten 2 Monaten wurden 8 Familien, ich denke rund 50 Personen, vertrieben. Und jetzt könnten weitere 28 Familien und 150 Menschen innerhalb eines Monats ihr Zuhause verlieren. Wir sprechen von einer massiven Vertreibungskampagne hier. Und die geht einher mit der Übernahme ihrer Häuser durch Siedler, die daraus jüdische Siedlungen machen. Amy Cohen spricht von der größten Vertreibung von Palästinensern in Jerusalem seit 1967. Hinter dem Gerichtsverfahren stecken Lobbyorganisationen, die wollen, dass Jerusalem wieder jüdischer wird. Vor Gericht wurde ein Gesetz von 1970 genutzt, das ausschließlich Juden gestattet, Eigentum aus der Zeit vor 1948, der Gründung des Staates Israel, zurückzufordern. Der Trust, der jetzt berücksichtigt wird, gehörte jemenitischen Juden seit 1882. Sie waren hier bis 1938. Daniel Lurie sagt, sie wurden damals vertrieben. Er arbeitet für die Organisation Ateret Kohanim, übersetzt Krone der Priester. Gerade kommt er von einer Tour durch die Altstadt mit potenziellen Geldgebern. Er nennt den Stadtteil Silwan mit dem hebräischen Namen Shiloach und sagt, es gehe nur um 6000 Quadratmeter, aber eigentlich geht es um viel mehr. Jerusalem fließt durch die Adern eines jeden Juden, nicht nur von Ataret Kohanim. Wir haben eine 3800 Jahre lange Verbindung mit diesem Land und vor allem zu Jerusalem, seit Abraham hier war. Als die jemenitischen Juden 1882 hierher kamen, noch bevor ein einziger Araber überhaupt an Silwan gedacht hat, hatten sie eine 2000 Jahre alte Sehnsucht im Sinn, wieder zurück nach Jerusalem zu kommen. In Silwan kann man sehen, was das bedeutet. Khalil Basbous wurde bereits aus seinem Haus vertrieben. Dort hängt jetzt eine große israelische Fahne. Sein Einspruch vor Gericht wurde nicht akzeptiert. Die Richter sagten, es sei nicht akzeptabel. Ich würde über Politik sprechen. Ich habe in dem Haus 60 Jahre gelebt und sie haben nicht einmal das Gesetz akzeptiert, dass ein Besitzer nach 15 Jahren geschützt ist. Eine Stiftung kann nicht verkauft werden, haben sie gesagt. Für Amy Cohen von Iramim geht es in Silwan um Jerusalem, ums große Ganze. Hier soll durch die Vertreibung von Menschen ein weiteres Exempel statuiert werden. Klar, wegen der Nähe zu Al-Aqsa, zum Tempelberg und der religiösen und historischen Orte hier. Schon seit Jahren ist der Ort ein Ziel der israelischen Regierung, aber auch von ideologischen Siedlerorganisationen, denn das ist eine Top-Lage. Es gab Versuche, die jüdischen Siedlungen hier auszuweiten, aber auch den Charakter der Gegend zu verändern. Und wie? Durch massive Vertreibungskampagnen gegen Palästinenser.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend.